Deutschlandfunk Doku.
Eine chaotische Kreuzung am Rand der indischen Hauptstadt Delhi. Ich schaue, dass wir nicht überfahren werden. Santosh späht nach unserem Informanten. Er wirkt nervös.
Some cars may be standing here and some may be standing in plain clothes.
Vielleicht beobachten uns schon die Zivilpolizisten.
You will never know.
Das kann man hier nie wissen.
Als einziger Europäer im Getümmel trage ich Mundschutz und eine Schiebermütze, um nicht aufzufallen. Santosh ist mein lokaler Mitarbeiter. Mit seinem Bart geht er als Muslim durch.
This is a Muslim ghetto.
Das ist hier ein Muslim-Ghetto.
After the riots, in every Muslim ghetto, there is always police presence.
Seit den Unruhen ist die Polizei rund um die Uhr präsent.
Actually, they have turned every Muslim ghettos into a police state.
Die Regierung will, dass die Muslim-Viertel überwacht werden.
Their agenda is to keep an eye on the Muslim ghettos.
Jetzt stoppt neben uns ein Motorradfahrer mit Turban und Vollbart. Ich springe auf die Sitzbank, Santosh hinterher. Zu dritt biegen wir ab in eine schmale Gasse und kurven plötzlich zwischen Gemüsekarren, Fahrradrikschas, Kühen und spielenden Kindern. Das alte Indien, so scheint es. Doch die Idylle trügt.
They just came right in front of us. They started chanting slogans that you know.
Hier baute sich der Mob damals auf und brüllte:
Shoot the traitors!
Er schießt die Verräter.
They used to call Muslims traitors.
Für die waren wir alle Muslime und alle Muslime Verräter. Politiker hatten diese Parole zuerst gerufen. Später wurde einer beschuldigt, die Ausschreitungen provoziert zu haben. Aber passiert ist ihm nichts.
Jagen, einschüchtern, einsperren. Ist Indiens Demokratie am Ende? Feature von Alfred Meyer.
Indien wird umworben wie nie zuvor. Die Europäische Union möchte ein Freihandelsabkommen. Die USA sehen die Beziehung zu der führenden Weltmacht als eine der strategisch wichtigsten im 21. Jahrhundert. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte im vergangenen Jahr bei einem Staatsbesuch dem lieben Premierminister Narendra Modi,
dass unsere Länder eng verbunden sind, weil wir ähnliche Vorstellungen haben. Ganz besonders, was die Demokratie betrifft und was die Bedeutung betrifft, die sie für unser Leben und für die Zukunft hat.
Aber, und das zeigen unsere mehrwöchigen Recherchen vor Ort, der indische Premierminister Narendra Modi hat offenbar ganz andere Vorstellungen von einer Demokratie. Vor den kommenden nationalen Wahlen werden Minister oppositionell regierter Bundesstaaten verhaftet. NGOs werden verboten, Aktivisten eingekerkert, Unschuldige gefoltert und ermordet. Terroristen zeigen Videos ihrer Lynchattacken und Fotos ihrer Treffen mit Polizisten und Regierungspolitikern. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte sieht
eine stetige und alarmierende Aushöhlung der Grundrechte. Indien läuft Gefahr, zu einem der weltweit größten Verursacher von Instabilität, Gräueltaten und Gewalt zu werden. Die systematische Gewalt ist Ausdruck eines religiös geprägten Nationalismus. Angesichts der nationalen Wahlen ist zu befürchten, dass sich die Angriffe auf Minderheiten und Menschenrechtsverteidiger verschärfen werden.
Solche schweren Vorwürfe dementiert der indische Premierminister Modi regelmäßig. Bevorzugt bei seinen internationalen Auftritten, zum Beispiel bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington.
Demokratie ist in unserer DNA. Unsere Regierung, unsere Verfassung und wir haben bewiesen, dass die Demokratie funktionieren kann. Es gibt keinen Platz für Diskriminierung aufgrund von Kaste, Glauben, Religion oder Geschlecht. Nur wo es keine humanen Werte, keine Menschlichkeit, keine Menschenrechte gibt, gibt es auch keine Demokratie.
Humane Werte, Menschlichkeit, Demokratie? Davon ist in den muslimischen Vierteln im Nordosten Delhis wenig zu spüren. Unser Motorradfahrer hält. Santosh und ich steigen ab. Er fährt gleich weiter. Wir stehen vor einem unverputzten Backsteinbau. Ein Vorhang geht auf und eine Hand winkt uns hinein. Drin brennt nur eine schwache Glühbirne. Langsam erkenne ich ein Zimmer, vollgestopft mit Möbeln und Kisten. Eine typische Unterkunft für arme Familien. Ein älterer Mann sitzt auf einem Bett. Er reicht uns ein Foto. Ein junger Mann in zerfetzter Kleidung. Seine Augen sind geschlossen. Kopf, Arme und Beine dunkelblau verfärbt. Das sei sein Sohn, sagt der Mann. Tot. Erschlagen. Ich bitte ihn, von vorne zu erzählen, um besser zu verstehen.
Als ich als junger Mann nach Delhi kam, ging es hier friedlich zu. Es gab damals noch nicht diesen Hass. Hier im Viertel wohnten viele Muslime wie ich. Aber das war nicht wichtig. Den Hindu-Tempel um die Ecke hat bis heute niemand angerührt. Ein Sikh wohnt immer noch gleich nebenan. Aber dann kamen diese Leute von der BJP und dem RSS und begannen, die Atmosphäre zu vergiften. Die hassen uns Muslime. Die wollen, dass wir von allen gehasst werden.
Der RSS gilt als Mutterorganisation fanatischer Hindus. 1925 gegründet, gilt die nationale Freiwilligenorganisation mit 6 Millionen Mitgliedern als der wohl größte Freiwilligenverband der Welt. Die Gründer des RSS bewunderten die deutschen Nazis. Heute folgen Führung und Mitglieder der Hindutva, einer Irrlehre von der Überlegenheit der hinduistischen Religion, Kultur und Rasse. In Indien, dem vermeintlichen Hindustan, sollen Andersgläubige nur geduldet werden, solange sie sich fügen und schweigen. Premierminister Modis Regierungspartei BJP, die erst 1980 gegründete Indische Volkspartei, ist der politische Arm der RSS und regiert das Land seit 10 Jahren.
Als
die BJP 2014 in die Macht kam, war hier zuerst noch alles ruhig. Aber das änderte sich dann bald. Und seit den Ausschreitungen von 2020 ist nichts mehr wie zuvor. Damals habe ich erstmals diesen Hass gesehen, direkt vor meinen Augen. Was sind das für Menschen, die andere ermorden und daran Spaß haben? Was können das nur für Menschen sein?
Premierminister Modi trat der radikal-hinduistischen RSS bereits als Kind bei und wurde schon in den 70er Jahren deren Funktionär. Als die BJP gegründet wurde, wechselte Modi vom RSS in die neue Partei, wo er bald in Spitzenpositionen aufstieg. Der Mann, der seinen Sohn verloren hat, nennt seinen Namen, aber ich soll ihn für mich behalten. Kurz bevor im Februar 2020 ein mörderischer Hindu-Mob sein Wohnviertel stürmt, schickt er seinen Sohn zur kranken Mutter aufs Land, um bei der Feldarbeit zu helfen. Bald darauf tauchen zu Hause in Delhi die ersten verdächtigen Gestalten auf.
Plötzlich trieben sich hier immer mehr Fremde herum, die noch nie jemand gesehen hatte. Manche zogen Transportkarren mit Steinen und Ziegeln hinter sich her. Ständig telefonierten sie miteinander, als wollten sie sich absprechen. Ein Nachbar meinte, vielleicht bereiten die hier Krawalle vor wegen der Steine.
Die Zeiten sind unruhig. Ein Jahr vor den Ausschreitungen wurde Modi als Regierungschef erstmals wiedergewählt. Sein erstes neues Projekt ist gerade im Parlament angenommen worden. Ein Staatsbürgerschaftsgesetz, das Millionen illegale Einwanderer aus Pakistan, Afghanistan und Bangladesch die indische Staatsangehörigkeit verleihen soll. Doch das neue Gesetz diskriminiert Muslime. Sie werden explizit ausgeschlossen mit der regierungsoffiziellen Begründung, dass Muslime keinen Grund hätten, wegen religiöser Verfolgung aus muslimischen Ländern zu fliehen. Doch das sei falsch, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Viele Schiiten mussten zum Beispiel nach brutalen Verfolgungswellen aus dem sunnitisch dominierten Pakistan nach Indien fliehen. Durch das neue Gesetz werden erstmals in der Geschichte der Republik Indien Staatsangehörigkeit und Religionszugehörigkeit miteinander verknüpft. Dagegen protestieren viele Inder.
Ich kann nicht lesen und verstehe nichts von Recht und Gesetz. Aber ich habe mit Nachbarn und Freunden über das neue Gesetz gesprochen und habe verstanden, dass es uns Muslime diskriminiert. Und jeder sollte doch das Recht haben, für seine Interessen einzutreten. In einer Demokratie sollte das erlaubt sein, meine ich.
Doch die Führer von BJP und RSS sehen sich nach Modis Wiederwahl gestärkt und gestört von angeblich aufmüpfigen Muslimen. Die Polizei attackiert, verhaftet und verschleppt viele Demonstranten, nicht nur Muslime, sondern auch Bürger anderer Religionen und Atheisten, die sich gegen Diskriminierung und für eine säkulare Republik engagieren. Internationale Agenturen wie Reuters berichten von Protesten aus allen Landesteilen des indischen Subkontinents. In der Hauptstadt Delhi ist Modis Zentralregierung direkt verantwortlich. Hier unterstehen die Polizisten seinem Innenminister Amit Shah. Als sich im Februar 2020 erneut tausende Demonstranten versammeln, ist der Mann, der bald seinen Sohn verlieren wird, nicht dabei. Aber er erkennt viele seiner Nachbarn im Vorbeigehen.
Ein Stück weiter versammelten sich die Fremden und stellten ihre Karren mit den Steinen ab. Da war mir schon klar, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Ich rief meinen Sohn an und sagte ihm, du bleibst am besten, wo du bist, weit weg.
Die Fremden mit den Steinen sind inzwischen als Hindu-Fanatiker erkennbar, weil sie orangefarbene Kleidungsstücke angezogen haben. Bald spricht ein hoher BJP-Funktionär zu ihnen. Einige filmen und streamen seine Rede online.
Diese Demonstranten blockieren die Straßen, um Ausschreitungen zu provozieren. Neben mir steht der stellvertretende Polizeichef. Ich sage ihm in aller euren Namen, gleich ziehen wir hier noch friedlich ab.
Neben dem BJP-Funktionär Kapil Mishra steht der stellvertretende Polizeichef von Delhi. Der Polizist versucht zuerst noch, den Politiker mit einer Geste zu beschwichtigen, aber das gelingt ihm nicht.
Wenn die Straßen nicht bald geräumt werden, werden wir nicht mehr länger auf die Polizei hören. Noch bitten wir Sie, räumen Sie die Straße frei. Sonst werden wir gezwungen sein, selbst auf die Straße zu gehen. Lang lebe Mutter Indien! Lang lebe Mutter Indien!
Der Polizeichef tritt schnell zur Seite und räumt dem Mob damit den Weg frei. Er wird hinterher nicht bestraft, sondern befördert. Und Mishra wird später Vizepräsident der BJP in Delhi. Aber in den anliegenden Vierteln der Muslime bricht blanker Terror aus, wie neben den Vereinten Nationen auch Human Rights Watch berichten wird.
Die Gewalt begann kurz nachdem ein Video des BJP-Politikers Kapil Mishra veröffentlicht wurde, in dem er der Polizei ein Ultimatum stellte und drohte. Er hatte zuvor eine große Demonstration angeführt, in der dazu aufgerufen wurde, Demonstranten zu erschießen. Bald rief ein hinduistischer Mob nationalistische Parolen und zog, bewaffnet mit Schwertern, Stöcken, Metallrohren und Benzinflaschen, durch mehrere Stadtteile im Nordosten Delhis, tötete Muslime und brannte ihre Häuser, Geschäfte, Moscheen und Eigentum nieder. Zwar wurden auch mehrere Hindus getötet, darunter ein Polizist und ein Regierungsbeamter, doch es waren überwiegend Muslime, die die Hauptlast der Brutalitäten trugen.
Während eines sechstägigen Pogroms sterben mindestens 53 Menschen. Der Sohn des Mannes verfolgt die Schreckensnachrichten und will bald zurück nach Hause, um seine Familie zu schützen. Doch bevor er die elterliche Wohnung erreicht, wird er von seinem Motorrad gezogen und von einem Hindu-Mob gelyncht.
Er hatte noch angerufen, dass er in 5 Minuten zu Hause sein würde. Als er eine Stunde später immer noch nicht da war, bekam ich Angst und rief die Polizei an. Am nächsten Morgen kam ein Rückruf. Seine Leiche sei gefunden worden. Ich solle sie identifizieren. Eine Polizistin umarmte mich, brachte ein Glas Wasser und sprach ihr Beileid aus. Aber ein Polizist beschimpfte mich sogar noch auf der Wache.
Amnesty International berichtet nach einer Untersuchung vor Ort von
Menschenrechtsverletzungen durch die Polizei. Polizeibeamte, die gemeinsam mit den Unruhestiftern Gewalt ausübten, Festgenommene folterten und stumme Zuschauer waren, während Randalierer Verwüstung anrichteten.
Ein Jahr nach dem Pogrom beschlagnahmt die indische Regierung die Bankkonten von Amnesty International. Das bewegliche Eigentum der NGO wird gepfändet von einer Bundesbehörde, dem Vollstreckungsdirektorat, von dem hier noch die Rede sein wird. Amnesty International muss seine Arbeit einstellen, doch andere berichten weiter über das Pogrom und seine Konsequenzen.
Der Journalist Ravish Kumar zeigt im Fernsehen, dass die Mörder meines Sohns vorab eine WhatsApp-Gruppe gebildet hatten, um sich abzusprechen. Aber dann haben die Mörder nur 1,5 bis 2 Jahre im Gefängnis gesessen. Jetzt laufen sie wieder frei herum gegen Kaution. Ich selbst habe keine Angst vor ihnen. Was können sie mir noch antun, nachdem mein Sohn tot ist? Aber wer zuerst meinen Sohn ermordet und bald schon wieder frei herumläuft, kann jeden angreifen. Und vielleicht wollen die ja noch mehr Muslime umbringen.
In Indien leben 1,4 Milliarden Menschen. Mehr als 1 Milliarde von ihnen sind Hindus. Die Hindutva-Ideologen sehen vor allem die rund 200 Millionen indischen Muslime als ihre vermeintlichen Gegner an. Drittgrößte Glaubensgemeinschaft sind die 70 Millionen Christen, die gelegentlich beschuldigt werden, für ihre Religion zu missionieren. Auch nach solchen Vorwürfen kam es bereits zu Fällen von Lynchjustiz. Wir verabschieden uns. Draußen ziehe ich wieder meine Maske auf und gehe zügig zur nächsten Metrostation. Moderne Bahnlinien fahren inzwischen kreuz und quer durch Delhi. Im Zentrum unterirdisch, weiter draußen als Hochbahn auf Stelzen. Die Strecken werden ständig erweitert. Bei Einweihungen mischt sich Premierminister Modi medienwirksam unter die ersten Passagiere. Die Pink Line war während des Pogroms tagelang eingestellt. Nun fahre ich mit dieser Linie in 20 Metern Höhe durch eine Stadtlandschaft wie aus einem dystopischen Science-Fiction-Film. Delhi liegt mal wieder unter einer Smogglocke. Die Sonne ist auch mittags nicht zu sehen. Feinstaubschwaden wabern wie Nebelwolken. Mal sieht man 200, dann 100, dann nur noch 50 Meter weit. Auf meinem Handy steht der internationale Luftqualitätsindex für meine deutsche Heimatstadt bei 8. Für Delhi bei 360, ein katastrophaler Wert. Die WHO setzt das Atmen in Delhi mit Kettenrauchen gleich. Auf der schnellen Fahrt tauchen immer wieder schlaglichtartig einzelne Gebäude auf. Auf dem Dach eines Wohnhauses schlägt eine alte Frau Getreidepflanzen, um Körner zu ernten. Bald sitzt auf einem anderen Dach ein Mann an einem Feuer und rührt in seinem Kochtopf. Dann tauchen plötzlich die Leuchtreklamen einer riesigen Shopping-Mall auf, gefolgt von einem 5-Sterne-Hotel, einem Bauern auf einem Ochsenkarren und einem Camp von Obdachlosen, dahinter riesige Strommasten. Ich bin auf dem Weg zum Journalisten Ravish Kumar, der über die Mörder des ermordeten Sohns berichtete. Mir fiel Kumar erstmals in den 90er Jahren auf als Anchor des Fernsehsenders New Delhi Television.
These are dramatic images of a BJP leader caught on camera assaulting.
Damals zeigte er Bilder einer Überwachungskamera von einem betrunkenen BJP-Politiker, der aus seiner Dienstlimousine schwankte und einen Kassierer mit einem Gewehr bedrohte, weil er die Straßenmaut nicht bezahlen wollte. Doch plötzlich war er vom Bildschirm verschwunden. Ich frage ihn, wie es dazu kam.
Before 2014, there were many good, brilliant journalists, investigative journalists were in the print.
Vor 2014, vor Modis BJP-Regierung, gab es in Indien viele brillante, investigative Journalisten.
But now we don't find them.
Jetzt gibt es kaum noch welche.
And the stories are not coming out like it used to be.
Und deren Stories erscheinen nicht mehr einfach so wie früher. Die BJP-Leute sprachen die Journalisten damals schon vor den Wahlen an. Sie sagten, wenn wir an die Macht kommen, sind wir für euch da.
They provided them a kind of society which can support them as a journalist while they are not doing journalism.
Jedenfalls, solange ihr auf ernsthaften Journalismus verzichtet. Wer dagegen seriös weiterarbeiten wollte, wurde gezielt verunsichert.
Government used to isolate journalists or harass journalists before 2014.
Zwar haben auch schon vorherige Regierungen einzelne Journalisten schikaniert, aber massenhaft Journalisten durch Nicht-Journalisten zu ersetzen,
this is the first time happened in Indian history.
Das ist das erste Mal in der Geschichte des unabhängigen Indien.
Inzwischen zeigt ein preisgekrönter Dokumentarfilm von Vinay Shukla Kumars einsamen Kampf gegen den Niedergang des Fernsehjournalismus. In While We Watched kommen auch einige der TV-Moderatoren zu Wort, die inzwischen die Kanäle dominieren.
Ich bin ein Nationalist und ich glaube, Nationalist zu sein, ist eine Voraussetzung, um Journalist zu sein.
Der Punkt ist ganz einfach. Jemand wird Sie heute Abend als antinational beschuldigen. Ich werde Sie heute Abend als antinational beschuldigen.
In diesem Land ist eine große Verschwörung im Gange. Einige zögern, lang lebe Mutter Indien zu sagen. Andere wiederum sind allergisch gegen unsere Nationalhymne.
Diese Leute träumen davon, Indien zu zerreißen. Zu dieser Bande gehören die schicken Journalisten vieler Nachrichtensender.
Trotzdem wollte Kumar zuerst weitermachen wie zuvor.
Vorher hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber plötzlich fingen die meisten Journalisten an, Propaganda für Modi zu machen. Sie attackierten Schriftstellerinnen und die ganze Zivilgesellschaft. Sie nahmen sich renommierte Wissenschaftler vor, verunglimpften sie als Widersacher ihrer nationalistischen Agenda. Als sich die politische Opposition ein wenig gefangen hatte, griffen sie die an. Sie wurde lächerlich gemacht, entwürdigt, auch vor den Augen der Fernsehzuschauer. Prompt dachten viele, eine solche Opposition brauchen wir gar nicht.
Schon vor 2014 hatte Kumar einzelne Morddrohungen erhalten. Jetzt kommen sie massenhaft. Und manche Anrufer fühlen sich sogar frei genug, ihren richtigen Namen zu nennen. Kumar wird von Männern mit Knüppeln und Eisenstangen verfolgt, kann sich gerade noch in sein Auto retten. Wenn er mit Frau und Töchtern auf die Straße geht, laufen sie getrennt, um nicht gemeinsam attackiert werden zu können.
Die wenigen verbliebenen investigativen Journalisten sind heute alle in Gefahr, in Lebensgefahr. Vor Gericht oder der Polizei haben sie faktisch keine Rechtsansprüche mehr. Wer einmal im Gefängnis sitzt, hat es schwer, gegen Kaution freizukommen. Im Nu sitzt man ein halbes oder ganzes Jahr im Knast. Wir sind isoliert. Die Mainstream-Kollegen halten längst Abstand. Man führt ein einsames Leben, du kannst dich nie sicher fühlen. Und die Hindu-Nationalisten sind sehr wachsam. Sie beobachten mich und alle anderen, die immer noch Journalismus betreiben.
Suddenly the police burst inside.
2023 strahlt die britische BBC eine kritische Dokumentation aus über Narendra Modis Zeit als Chefminister des Bundesstaats Gujarat, die 2001 begann.
Students were hiding under the tables and you know they were shouting for help, for mercy, but the police action continued indiscriminately.
Nur ein Jahr später kam es bereits dort zu Pogromen. Zitiert die Doku erstmals aufgetauchte Geheimberichte britischer Diplomaten an ihre Regierung in London.
Das Ziel der hindu-extremistischen Gewalttäter war es, Muslime aus hinduistischen und gemischten Ortschaften zu vertreiben, um sie zu ghettoisieren. Ihre systematische Gewaltkampagne weist alle Merkmale einer ethnischen Säuberung auf. Ohne das von der Landesregierung geschaffene Klima der Straffreiheit hätten sie nicht so viel Schaden anrichten können. Ministerpräsident Narendra Modi ist direkt verantwortlich. Als Architekt der hindu-nationalistischen Agenda der BJP, die sie seit ihrer Machtübernahme in Gujarat vorantreibt, glaubt er an deren ideologische Motivation.
Nach Ausstrahlung der BBC-Doku 2023 im fernen England stürmt die indische Polizei auch die BBC-Büros in Delhi und Mumbai, versiegelt Räume, nimmt Handys, Computer und die Listen einheimischer Mitarbeiter mit. Die Reporter ohne Grenzen stufen Indien mittlerweile bei der Pressefreiheit auf Rang 161 von 180 Plätzen. Um die Berichte der großen indischen Fernsehsender braucht sich Modi zu diesem Zeitpunkt schon keine Sorgen mehr zu machen. Kumars früherer Sender NDTV wurde inzwischen von einem Freund gekauft, dem Milliardär Gautam Adani, in dessen Privatjets Modi gerne mitfliegt. Das andere große Netzwerk, Network 18, hat der mutmaßlich reichste Mann Asiens übernommen, Mukesh Ambani. Auch ein großer Modi-Freund, wie er der Welt selbst mitteilt.
Unser geliebter Führer, der sich als die größte globale Führungspersönlichkeit unserer Zeit erwiesen hat, ist Narendra Modi. Jeder Inder ist zuversichtlich, dass deine Ära Indien zu neuen Gipfeln des Wohlstands, des Fortschritts und des Ruhmes führen wird. Wenn du sprichst, hört dir die ganze Welt nicht nur zu, sondern sie applaudiert dir auch.
Von wachsendem Wohlstand und Fortschritt in Indien sprechen auch manche internationale Ökonomen. Die Weltbank sieht Indien inzwischen als
Global Player mit einer der am schnellsten wachsenden Ökonomien der Welt. Das Wachstum der letzten zwei Jahrzehnte hat auch dazu geführt, dass Indien bemerkenswerte Fortschritte bei der Verringerung der extremen Armut gemacht hat.
Auf derselben Webseite räumt die Weltbank allerdings ein, dass an den schwächsten sozialen Gruppen selbst fundamentale Fortschritte offensichtlich bis heute weit vorbeigehen.
Die Unterernährung von Kindern ist nach wie vor hoch. In der Altersgruppe von 6 bis 59 Monaten sind weiterhin 67% unterernährt.
Nach der feindlichen Übernahme des Fernsehsenders NDTV kündigte Ravish Kumar und startete seinen eigenen YouTube-Kanal. Heute spricht er seine Beiträge in seiner Wohnung, filmt sich per Handy selbst und erreicht damit immerhin 8,3 Millionen Abonnenten.
Mein
Geld kommt von den Göttern aus Dublin, wie ich sie nenne.
Where the YouTube sends my earnings.
Von dort überweist mir YouTube meine Tantiemen. Ich habe auch einige Institutionen um finanzielle Hilfe gebeten, aber die haben alle geantwortet, wir würden ja gerne Geld geben, aber da gibt es ein Problem, Sie wissen schon. In Indien kann man keine regierungskritischen Medien mehr gründen, weil Unternehmen denen keine Anzeigen geben können. Denn andernfalls steht bald das Vollstreckungsdirektorat vor deiner Tür. Die Regierungsagentur für Angst im Namen des Nationalismus.
Nicht nur regierungskritische Medien und Muslime werden verfolgt, auch Oppositionspolitiker geraten immer häufiger ins Fadenkreuz der BJP. Das Vollstreckungsdirektorat, Enforcement Directorate, macht während meiner Recherchen täglich Schlagzeilen. Eigentlich soll sich die Bundesbehörde edlen Zielen widmen, wie der Untersuchung von Geldwäschedelikten. Doch Anfang 2024, wenige Monate vor den kommenden nationalen Wahlen, reisen die Vollstrecker kreuz und quer durch Indien, um Oppositionspolitiker zu inhaftieren. Überall ist nun ein Fahndungsplakat zu sehen. Gesucht wird ein gewisser Hemant Soren. Kleidung, weißes Hemd, schwarze Hosen und Sandalen. Belohnung 11.000 Rupien, etwa 122 Euro. Der angeblich flüchtige Soren ist kein Unbekannter, sondern der amtierende Ministerpräsident von Jharkhand, einem Bundesstaat mit 33 Millionen Einwohnern, der von der linken Jharkhand Mukti Morcha Partei regiert wird. Den Steckbrief veröffentlicht hat nicht die Polizei, sondern der Oppositionsführer im Bundesstaat, ein BJP-Politiker. Am nächsten Tag wird Soren zu Hause festgenommen. Er bleibt bis zum Redaktionsschluss monatelang in Untersuchungshaft, angeblich wegen Fälschung von Grundstücksdokumenten und Geldwäsche. In Neu-Delhi würde ich gern die Regierung des Stadtstaats interviewen. Die junge Aam Aadmi-Partei ging aus einer Antikorruptionsbewegung hervor, wurde erst 2012 gegründet und hält im Parlament der 33 Millionen Metropole eine satte Mehrheit von 62 Sitzen, gegenüber 8 Sitzen für die BJP. Doch die Vollstrecker haben die AAP längst im Visier. Der stellvertretende AAP-Ministerpräsident von Delhi sitzt wegen fragwürdiger Korruptionsvorwürfe seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Der amtierende AAP-Ministerpräsident von Delhi, Arvind Kejriwal, hat Vorladungen des Vollstreckungsdirektorats bisher ignoriert, als ich mich auf den Weg zu ihm mache. Auf der großen Straße, die zu seinem Regierungssitz führt, entdecke ich schon von Weitem Dutzende Polizisten. Ein Parteisprecher twittert live bei X, dass der Zugang zum Regierungssitz blockiert werde. Einige Wochen später, im März 2024, wird der Ministerpräsident von Delhi dann schließlich von den Vollstreckern in Untersuchungshaft gesteckt. Delhis Umweltminister Gopal Rai von der AAP sagt, was dahinter stecke.
Die Oppositionsparteien sollen mit allen Mitteln daran gehindert werden, Wahlkampf zu machen. Eigentlich ist das Vollstreckungsdirektorat ein neutrales Verfassungsorgan. Aber inzwischen erscheint es, als ob das Direktorat als Frontorganisation für die BJP arbeitet.
Unterdrückung der Opposition, Gewalt gegen religiöse Minderheiten und massive Einschränkungen der Pressefreiheit, so lauten im Kern die Vorwürfe an die regierende Partei. Eine WDR-Anfrage an die indische Regierung bezüglich dieser und weiterer Vorwürfe bleibt bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Als ich im Januar unterwegs zum Regierungssitz in Delhi bin, warnen mich Kollegen. Ich verschwinde, bevor ich den Vollstreckern auffalle und ausgewiesen werde. In den nächsten Tagen werden die Vollstrecker zuerst zwei ehemalige Ministerpräsidenten aus anderen Bundesstaaten verhören. Einer, dessen Partei sich auch für Muslime einsetzt, ein anderer, der der größten Oppositionspartei Kongress angehört. Bei den Live-Tickern der indischen Medien erscheinen die Vollstrecker alle paar Stunden. Die Opposition ist 2024 längst gewarnt. Es begann im vergangenen Sommer, als das Direktorat in einem Bundesstaat im Süden einen regierenden Minister der oppositionellen DMK-Partei nachts aus dem Bett zerrte und ihn so lange verhörte, bis er einen Herzinfarkt nur knapp überlebte. In Videos auf YouTube sieht man, wie sich der Minister in einem Krankenwagen vor Schmerzen krümmt, umringt von brüllenden Sanitätern und Reportern. Ich verlasse Delhi und fahre mit meinem Mitarbeiter Santosch in einem Auto Richtung Süden. Gleich vor den Toren der Hauptstadt sollen Hindu-Milizen wüten, Menschen foltern und erpressen, ihre Taten live im Internet streamen. Viele Videos sind archiviert, die Klickzahlen gehen in die Millionen. Manche Täter stellen sich mit Namen vor und behaupten, dass sie parallel in staatlichen Sondereinsatzgruppen arbeiten würden.
Bevor wir im Revier der Milizen ankommen, solltest du wieder deine Gesichtsmaske anziehen.
Because they know someone from foreign is coming.
Die sollen nicht merken, dass ein Ausländer unterwegs ist.
So the police they want the victims to be silent. They want the victims to be suppressed.
Die Milizen und die Polizei wollen, dass die Opfer schweigen.
They don't want them to talk. Especially to the foreign media.
Sie wollen nicht, dass sie mit ausländischen Medien sprechen.
Schnell erreichen wir den Bundesstaat Haryana, der von der BJP regiert wird. Der Ministerpräsident hier ist ein langjähriger Weggefährte des indischen Premierministers Narendra Modi. Wir fahren durch Dörfer, vorbei an Feldern und Wiesen. Die Gegend ist von Landwirtschaft geprägt.
You won't find this kind of operation in any part of the world. I'm telling you, I guarantee.
Was hier passiert, gibt es auf der ganzen Welt nicht nochmal. Die Hindu-Milizen terrorisieren die Menschen unter dem Vorwand, Kühe zu schützen.
Okay, so the informer.
Ihre Späher schauen nach Lastwagen mit Luftschlitzen, die vielleicht Kühe transportieren könnten. Wenn einer kommt, melden sie das ihrem Anführer. Der schickt einen Trupp los, der eine Straßensperre errichtet.
If the truck stops and if they are able to extort the money,
falls der Fahrer dort anhält und Schutzgeld zahlt, darf er meist weiterfahren.
But what happens when they try to run away?
Wenn er nicht hält, jagen sie ihn.
Cow-vigilante gangs, they start chasing them.
Die indische Zeitung Tribune zeigt eine der vielen Hetzjagden bei YouTube. In einem Pickup und in einem SUV verfolgen Kuh-Milizionäre einen Kleinlaster in rasendem Tempo. Das Fahrzeug wird eingekeilt, der Fahrer flüchtet, verfolgt von Milizionären mit mindestens einer Maschinenpistole. Das Video endet und wir erfahren nicht, wohin der Fahrer wollte und ob er wirklich Kühe transportierte. In Haryana dürfen die heiligen Tiere nur mit einer speziellen Erlaubnis auf Lastern transportiert werden. In Gujarat, dem Heimatstaat von Premierminister Modi, zum Beispiel gar nicht mehr. Für den Verzehr von Rindfleisch drohen lange Haftstrafen, für eine Fahrt zu einem Schlachthof sowieso. Für das Schlachten einer Kuh drohen in Haryana 10 Jahre Knast, in Gujarat sogar lebenslänglich. Und wer kann schon beweisen, dass er Kühe nicht zu einem Schlachthof fahren und auch nicht schlachten will? Nach 2 Stunden Fahrt verlassen wir Haryana und fahren weiter durch den Bundesstaat Rajasthan. Dort halten wir bald an einem Bauernhof. Vor einem kleinen Ziegelhaus erwarten uns ein Mann mit Vollbart und eine Frau mit Kopfschleier. Mein Mitarbeiter Santosch hat mich vorab informiert. Ismaels Bruder wurde von Kuh-Milizionären erschlagen und verbrannt. Zur Begrüßung frage ich ihn lieber erst nach seinem Hof.
Bevor die BJP an die Regierung kam, hatte ich 50 Kühe. Manche Nachbarn sogar über 100. Ich bin Muslim, aber ich respektiere Kühe genauso wie die Hindus. Früher habe ich ja sogar mit ihrer Milch für meine Familie Geld verdient. Aber jetzt ist es zu gefährlich geworden, Kühe zu halten. Die Kuhmilizen kommen aus Haryana herüber, behaupten einfach, dass man seine Kühe schlachten will und erpressen einen damit. Ich habe inzwischen Angst, meinen Hof zu verlassen, wegen der Milizen.
Deshalb hat Ismael seine Kühe bereits abgegeben. Nur wenige Wochen vor unserem Besuch wurde in seinem Bundesstaat die BJP neu an die Regierung gewählt. Er sorgt sich, was nun alles noch geschehen könnte.
Bisher kommen die Milizen aus Haryana herüber, um uns zu terrorisieren. Die Milizionäre behaupten, dass sie den Kühen helfen wollen. Aber bei den alten, herumstreuenden Tieren, die Plastikabfälle fressen, habe ich sie noch nie gesehen. In Wirklichkeit geht es denen doch nur darum, Schutzgeld zu erpressen.
Im Februar 2023 verlassen Ismaels Bruder Junaid und dessen Cousin Nasir den Hof mit einem SUV. Mit Tieren haben die beiden nichts zu tun. Junaid betreibt einen Lebensmittelladen. Nasir ist Lastwagenfahrer. Sie wollen helfen, eine Ehe zu arrangieren. Die Eltern des Bräutigams leben im benachbarten Bundesstaat. Doch Junaid und Nasir kommen nicht weit.
Noch hier in Rajasthan wurden sie von Milizionären angehalten und brutal verprügelt. Vielleicht ist mein Bruder bereits dort totgeschlagen worden. Danach wurden die beiden von den Milizionären nach Haryana verschleppt zu einer Polizeistation. Dort wollten die Milizionäre ihre Opfer abladen.
Das erfährt Ismael zuerst von Zeugen, die er nach der Tat selbst findet. Später sprechen Journalisten nach eigenen Angaben mit weiteren Zeugen. Aus Sicht der Täter macht es Sinn, direkt hinüber nach Haryana zu fahren. In BJP-regierten Staaten können sich Hindu-Milizionäre sicher fühlen, laut Menschenrechtsorganisationen. Human Rights Watch etwa schreibt:
Seit ihrer Machtübernahme auf nationaler Ebene im Jahr 2014 haben sich die Mitglieder der BJP zunehmend einer Rhetorik bedient, die eine gewalttätige Kampagne von Bürgerwehren gegen den Verzehr von Rindfleisch ausgelöst hat. Allein von 2015 bis 2018 wurden in 12 Bundesstaaten mindestens 44 Menschen getötet. Politische Führer, auch gewählte BJP-Funktionäre, verteidigten die Angriffe. In fast allen der von uns gelisteten 11 Fällen mit 14 Toten hat die Polizei Ermittlungen verzögert, Verfahren ignoriert oder sich sogar an den Tötungen und der Vertuschung von Verbrechen beteiligt.
Auch Junaid und Nasir wird jede Hilfe offenbar verweigert. Als die Polizisten der Polizeistation die beiden schwer verletzten Opfer sehen, schicken sie die Milizionäre mitsamt ihren Opfern weg, wie Zeugen bestätigen. Danach irren die Täter stundenlang durch Haryana, wo sie erneut von Überwachungskameras gefilmt werden. Am Ende setzen sie Junaid und Nasir in deren eigenes SUV und verbrennen die beiden in ihrem Fahrzeug. Als der grausame Doppelmord bekannt wird, fällt der Verdacht sogleich auf die mächtigste Kuhbande von Haryana, die Miliz des Hanuman. Deren Anführer Monu Manesa filmt seine Taten seit langem selbst, streamt sie live bei YouTube, X und Facebook. Sein erstes Tätervideo soll er bereits 2016 ins Netz gestellt haben. Dort prügelt Manesa mit 6 weiteren Milizionären mit einem Stahlrohr auf einen Mann ein, der angeblich Rindfleisch im Kofferraum seines Autos geschmuggelt haben soll. Dann zwingen die Täter ihr Opfer, Kuhdung zu verzehren. Die Gesichter aller Beteiligten sind gut zu erkennen, das Opfer am Ende offensichtlich schwer verletzt.
Meinen
Bruder hatte Manessa vorher angerufen. Er solle nach Haryana kommen, Schutzgeld zahlen. Aber Junaid lehnte ab. Ein Polizist hat mir vertraulich erzählt, dass Manessa meinen Bruder danach beobachten ließ. Von einem Spitzel, der Manessa mehrfach aus unserem Dorf anrief. Wer das war, weiß ich bis heute nicht. Aber dieser Spitzel hat dann wohl auch berichtet, dass Junaid und Nasir damals aufbrachen. Deshalb konnten sie gleich gestoppt und nachher umgebracht werden. All das nur, weil Junaid nicht gezahlt hat.
Schwere Vorwürfe. Ob die Geschichte stimmt, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Aber Manessa zu verdächtigen liegt nahe. Nur 3 Wochen vor dem Doppelmord veröffentlicht er selbst ein Video, in dem er wie ein Polizist 3 junge Männer nach ihren Namen und Wohnsitzen fragt. Die Männer sitzen nachts im Dunkeln auf der Rückbank eines Autos. Sie haben Wunden im Gesicht, sind offensichtlich traumatisiert und antworten nur stockend. Nur Stunden später wird einer von ihnen in einem Krankenhaus an inneren Verletzungen sterben. Sein Freund überlebt und erzählt dem Bruder des Toten in einem Krankenhaus, was den Dreien zugestoßen ist.
Kennst du Monu Manessa und seine Leute? Die haben uns geschlagen. Sie waren viele und alle haben uns geschlagen.
Beide Videos landen im Netz, wo sie jeder sehen kann. Ein Team der britischen BBC interviewt sogar Manessa, der jede Schuld bestreitet. Aber 3 Wochen später, als die verbrannten Leichen von Junaid und Nasir gefunden werden, hat die Polizei Manessa nicht einmal befragt. Stattdessen weisen Journalisten, Aktivisten und Blogger erstmals nach, dass Manessa und seine Miliz des Hanuman dem Imperium der radikal-hinduistischen RSS zugeordnet sind. Die Miliz ist dort auf einer offiziellen Webseite als Jugendorganisation des Welthindurat VHP gelistet. In Haryana agieren staatliche Sondereinsatzkommandos für den Kuhschutz, in denen Polizisten und Staatsanwälte mit selbsternannten Kuhschützern zusammenarbeiten. Der Anführer Manessa veröffentlichte auf seinen inzwischen gesperrten Webseiten Fotos, die ihn gemeinsam mit hochrangigen Polizisten zeigen. Ein Foto zeigt ihn sogar mit Indiens Innenminister. Der BJP-Ministerpräsident von Haryana, RSS-Veteran Manohar Lal Khattar, versteht die ganze Aufregung auch nach dem Doppelmord nicht.
Ich habe der Regierung von Rajasthan gesagt, dass wir bereit sind zu helfen, sofern sie Hilfe braucht. Wir haben aber keine Informationen über Manessas Aufenthaltsort. Ob die in Rajasthan Infos haben oder nicht, woher sollen wir das wissen?
Im Sommer letzten Jahres fühlt sich der Milizenanführer Manessa anscheinend unverwundbar. Als der RSS in Haryana eine provokative Demonstration durch muslimische Wohnviertel ankündigt, meldet er seine Teilnahme an. Muslimische Verbände befürchten, dass bewaffnete Mobs durch ihr Wohngebiet streifen könnten und rufen zum Widerstand auf. Als der Hindu-Mob trotzdem loszieht, brechen Straßenkämpfe aus. Livestreams von India Today zeigen Szenen wie aus einem Bürgerkrieg.
Dieses Schreckensszenario nahm seinen Lauf, als Hindutva-Organisationen eine Prozession unternahmen. Die Ausschreitungen brachen aufgrund von Berichten aus, dass ein berüchtigter Kuhschützer, der Lynchjustizverdächtige Monu Manessa auftauchen könnte. Das geschah nicht. Aber seine Videos könnten eine Rolle beim Anheizen der Unruhen gespielt haben.
7 Menschen sterben, darunter 2 Polizisten. Verantwortlich für die innere Sicherheit in dem Bundesstaat ist der Innenminister der BJP, der sich ahnungslos gibt.
Wir sind Manessa durchaus auf der Spur. Ich habe das Video gesehen, aber da ruft er doch nirgendwo zu Ausschreitungen auf. Er bittet die Menschen lediglich, sich einer heiligen Prozession anzuschließen. Aber wir untersuchen das.
Am nächsten Tag erreichen die Unruhen eine weitere Stadt, 50 Kilometer entfernt. Dort erstechen Hindu-Mobs einen Imam und zerstören eine Moschee. Doch diese Stadt, Gurugram, ist besonders. Nämlich ein Aushängeschild für Indiens wirtschaftlichen Aufstieg. Schlagzeilen machen dort normalerweise internationale IT- und Finanzunternehmen, die in futuristischen Wolkenkratzern residieren. Hochbahnen verbinden Gurugram mit der nahen Hauptstadt Delhi. Vielleicht liegt es daran, dass der zuständige Polizeipräsident einen anderen Ton anschlägt.
Manesa hat ständig in den sozialen Medien erzählt, dass er bald auftauchen wird. Und nun diese Ausschreitungen. Wann wird er endlich verhaftet?
Durch Manesas Video wurde die Lage in der Tat verschlimmert. Und wer zu den Ausschreitungen beiträgt, gegen den werden strenge Maßnahmen ergriffen.
7 Monate nach dem Doppelmord an Junaid und Nasir und 6 Wochen nach den Ausschreitungen in den Städten wird der Anführer Manesa im September 2023 für seine Rolle bei den tödlichen Unruhen verhaftet. Trotzdem wird ihm Kaution gewährt. In seinem Bundesstaat hat Manesa längst Nachfolger gefunden, die auf Accounts wie Manesa Team bis heute ihre zusammengeschlagenen Opfer vorführen. Manesa wird nach Rajasthan überstellt, wo die Polizei die mörderischen Milizionäre lange Zeit verfolgte. Doch dort regiert inzwischen die BJP-Partei. Bis heute hat der dortige Polizeichef angeblich noch keine Zeit gefunden, Manesa vor Gericht zu bringen, wegen des Doppelmords an Junaid und Nasir. Und so wird sich wohl auch in Rajasthan nichts zum Guten ändern, meint Ismail, der Bruder des toten Junaid.
Die Polizei kann die Milizen längst nicht mehr kontrollieren. Vor kurzem schnappten sie einen meiner Nachbarn, gleich am Rand unseres Dorfs. Er sollte 200.000 Rupien Lösegeld zahlen, 2.200 Euro. Sonst würden sie ihn umbringen. Nach 15 Tagen hat er gezahlt und sie haben ihn freigelassen. Die Milizen können wirklich machen, was sie wollen. Alles.
Am nächsten Morgen steht Arundhati Roy in Delhi in ihrer Küche und kocht Tee. Die Autorin weltberühmter Romane wie Der Gott der kleinen Dinge wohnt in Jor Bagh, einem eleganten Viertel mit Parks, Einkaufsstraßen und historischen Monumenten. Die Hindutva-Terroristen scheinen weit weg zu sein, doch Hindu-Mobs randalierten auch schon vor Roys Haus. Die Autorin schreibt inzwischen vor allem Reden, Essays und Bücher, in denen sie vor dem RSS, der BJP und Fußtruppen wie den Kuh-Milizionären warnt.
Das Gros solcher Banden besteht aus jungen Männern, die entweder arbeitslos sind oder unterbeschäftigt. Sie tragen eine Menge Wut in sich. Und diese Wut wird dann umgelenkt, gerichtet auf Menschen, die noch verletzlicher sind als sie selbst.
Als ich Roy im Januar 2024 treffe, laufen gegen sie Ermittlungen wegen Hochverrats. Sie soll vor 14 Jahren öffentlich in Frage gestellt haben, ob der überwiegend muslimisch bewohnte Bundesstaat Kaschmir zu Indien gehört und damit die Sicherheit des Landes bedroht haben. Die Vereinten Nationen beschuldigen die indische Regierung dagegen, in Kaschmir die seit langem bestehende Unterdrückung der Zivilgesellschaft zu verstärken.
Die Hindutva-Kräfte erklären bestimmten Communities, die Gesetze, die für uns gelten, gelten nicht für euch. Sie nennen sich Sangh Parivar, RSS-Familie. Die RSS gibt die Ideologie vor, aber die Bharang Dal, der Welthindurat VHP und andere sind der RSS nicht rechenschaftspflichtig, weil es zwischen ihnen nur außergesetzliche, informelle Beziehungen gibt. Wie bei einer regulären Armee, die informelle Bürgerwehren unterhält. Die BJP ist auch nur eine Frontorganisation des RSS.
Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Erde. Aber nur knapp die Hälfte der 1,4 Milliarden Inder spricht Hindi als erste Sprache. Der Hindu-Gürtel umfasst das geografische Zentrum Indiens. Dort regiert inzwischen fast überall die BJP. Dagegen geht die BJP regelmäßig dort leer aus, wo mehr Muslime, Christen und andere Minderheiten leben. Im Norden und Süden des Subkontinents regieren der indische Nationalkongress oder regionale Parteien einzeln oder in Koalitionen. Diese Wähler sehen sich von der Zentralregierung, Premierminister Modi und dessen BJP wohl eher diskriminiert als vertreten. Als ich Roy treffe, ist sie gerade aus dem Süden nach Delhi zurückgekehrt.
Ich bin gerne in Kerala, wo ich aufgewachsen bin. Dort fühle ich mich freier, weil es keinen Platz gibt für die BJP. Kerala wird seit langem entweder marxistisch oder vom Kongress regiert. Mein Distrikt, Kottayam, war in den 50er Jahren der erste in Indien mit einer 100%igen Alphabetisierungsrate in Malayalam, der regionalen Sprache. Aber der faschistische Geist verlangt nach einer einzigen nationalen Sprache, einer Religion, einer Partei, einem Reich.
Und das ist eine große Violenz gegen die Kultur dieses Ortes.
Der Föderalismus ist inzwischen durch Organisationen wie das Vollstreckungsdirektorat völlig untergraben worden. Die BJP versucht mit allen Mitteln, sich überall durchzusetzen. Das ist sehr besorgniserregend und könnte Staaten wie Kerala irgendwann zerstören. Falls es wirklich so weit kommen sollte, könnten sich ganze Regionen entwickeln wie der Libanon.
Und damit in einzelne Zonen zerfallen, in denen formelle und informelle Kräfte um Macht und Einflussnahme ringen. Vielen gilt Indien noch heute als die größte Demokratie der Welt. Doch VDEM, ein internationales Projekt zur Demokratieforschung mit Sitz in Göteborg, stuft Indien inzwischen als Wahlautokratie ein. Deren Definition liest sich wie eine Zusammenfassung der Lage vor den kommenden Wahlen in Indien.
Einer antipluralistischen Partei und ihren Führern fehlt es an Engagement für den demokratischen Prozess. Sie missachten grundlegende Minderheitenrechte, fördern die Dämonisierung von politischen Gegnern und nehmen politische Gewalt in Kauf. Die regierende Partei ist tendenziell nationalistisch reaktionär und nutzt die Macht der Regierung, um autokratische Agenten voranzutreiben.
Dies scheint den Westen nicht mehr länger entscheidend zu stören. Jahrzehntelang war China das erste Reiseziel amerikanischer und europäischer Politiker. Doch im letzten Jahr reisten allein aus Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock, Finanzminister Christian Lindner, Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Verteidigungsminister Boris Pistorius in die indische Hauptstadt, um für wirtschaftliche Beziehungen zu werben und ihre De-Risking-Strategie gegenüber Indiens Rivalen China voranzutreiben. Der Westen, so fürchtet Arundhati Roy, wird den übrig gebliebenen Demokraten Indiens nicht zur Hilfe kommen.
Nur ein sehr naiver Mensch würde erwarten, dass gesagt wird, das ist ja schrecklich, ihr solltet eure Minderheiten nicht lynchen und ghettoisieren. Ich werde diesen Hubschrauber-Deal deshalb nicht unterschreiben. Indien und sein Volk werden da allein durch müssen und am anderen Ende wieder herauskommen. Aber die Chancen stehen schlecht für Menschen, die so denken wie ich.
Jagen, einschüchtern, einsperren. Ist Indiens Demokratie am Ende? Feature von Alfred Meyer. Es sprachen Florian Lukas, Lisa Hirdina, Henning Nören, Nina Weniger, Hans-Jörg Krumpholz, Justus Carrière, Robert Frank und Maximilian Held. Technische Realisation Erik Michels und Ralf Felder. Regieassistenz Assunta Alejani, Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Nikolaus Steiner. Dieses Radiofeature wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Hessischen Rundfunk 2024.